Was macht ihr dann jetzt?
Die Punkte meinst du, oder?
Ja, ich muss Motto gehen.
Gut. Also das letzte Mal haben wir da sehr viel an der Tafel herumgemalt. Es ging also darum und geht noch immer darum, ein bisschen zu verfolgen, wie dieses Menschenwesen langsam herabsteigt zum irdischen Dasein und sich dann annähernd dem, was wir heute als Mensch kennen, von einem Zustand, der mal ganz, ganz anders war. Also am Anfang eben der Mensch noch ganz im Umkreis dessen, wenn wir also jetzt ausgehen von der Zeit, wo vom Garten Eden gesprochen wird, haben wir gesprochen, das Gebilde umfasst Erde und Mond zusammen, ist noch ein gemeinsames Gebilde. Und der Mensch, der Urmensch, Adam, umfasst also diese ganze äußere Peripherie dieses Erdenmondengebildes. Allerdings, es gliedert sich in einzelne Gebilde. Das war das, was wir auch das letzte Mal gesprochen haben, aber zunächst einmal noch durch ein Gruppen-Ich gelenkt, wenn man so will. Also ein Gruppen-Ich wirkt in allen. Aber es beginnen sich bereits Formen herauszubilden, selbstständige Formen, einfach dadurch, weil diese Formkräfte, diese Leibeshüllen, die da letztlich dann dahinter stecken, ja schon auf den vergangenen planetarischen Entwicklungsstufen veranlagt wurden. Und das kommt jetzt einfach sozusagen fertig heraus. Wird nur angepasst an die Erdentwicklung, aber diese Dinge sind in der Vergangenheit schon angelegt worden. Und wie es eben immer so ist, wenn eine neue planetarische Entwicklung beginnt, kommt einmal alles aus dem Geistigen heraus, manifestiert sich zunächst im astralischen Zustand, also als etwas Seelisches, aber in diesem Seelischen ist alles drinnen. Da ist drinnen auch, aber als seelisches Bild, wenn man so will, der physische Leib und der Ätherleib. Das ist dieses Gebilde, wir haben uns dann da so, letztes Mal so ein, von diesen Ostereiern, Osternahpräsenz, herausgenommen, und da drinnen ist also, das Ganze ist substanziell genommen astralisch, also seelischer Natur. Und darinnen ist aber in seelischer Form bereits der Ätherleib veranlagt und auch der physische Leib veranlagt. Das heißt, die Gesetzmäßigkeiten des physischen bzw. des ätherischen, so wie sie in der Seele leben können, im seelischen leben können. Weil alles letztlich kommt ja aus dem Geistigen, geht über das Seelische, über das Ätherische, über das Physische. Und das Ätherische ist auch zuerst im Seelischen drinnen. Und ebenso das Physische, also es steigt erst herunter. Und dieses seelenhafte Gebilde umschwebt, wenn man so will, das Zentrum, wo bereits eine stärkere Verdichtung stattgefunden hat. Also wo erstens einmal als erstes das Feuerelement ist, also das Wärmeelement, dann später das Luftelement dazukommt.
Jetzt habe ich eine dumme Frage.
Ja.
Was ist seelenhaft?
Ja, was ist seelenhaft alles? Naja, das Einfachste ist, wenn man das in unser Leben, was Triebe, was Gefühle, Begierden, Empfindungen sind. Zum Beispiel die Sinnesqualitäten, alles was damit zusammenhängt, weil was ist das Erlebnis rot? Was ist das Erlebnis rot? Eine Wellenlänge? Nein, ist es nicht. Die mag damit verbunden sein, aber das Erlebnis als solches ist was rein Seelisches. Also,
also deine Definition ist im Moment das, was wir in uns haben.
Naja, das steigert sich nur. Ja, sicher, wir haben davon etwas in uns, sehr wohl, ganz klar. Ja, nur der Punkt ist, wir erleben es abgeschattet. Wir erleben es nicht in seiner vollen Realität, sondern wir erleben nur ein Spiegelbild davon. Das heißt, wir erleben zum Beispiel nicht die Realität der Farben, sondern nur das Spiegelbild der Farben. Daher, wenn man ins wirkliche geistige Erleben geht oder ins seelische Erleben geht, dann wird das noch was ganz anderes.
Also, Definition, das Seelenhafte ist das, was wir im abgeschatteten Zustand in uns haben.
Als Innenleben
als
haben.
Wahrnehmen können. Ja.
Also zum Beispiel,
aber das mehr ist.
Ja, also zum Beispiel bei den Farben und so. Man kann ja auch noch unterscheiden zwischen der Farbwahrnehmung, der unmittelbaren, also ich schaue auf eine rote, weiße, grüne Fläche und dann mache ich die Augen zu und hole mir das Erinnerungsbild. Da bin ich eigentlich erst ganz im Seelischen drinnen, wenn ich das innere Bild hernehme. Und da ist noch blasser dann in der Regel. Mhm. Wenn man es von außen angeregt haben, erscheint es uns relativ intensiv. Nur im geistigen Erleben ist es umgekehrt, da ist das, was wir innerlich oder jedenfalls nicht sinnlich erleben, das viel intensivere.
Also das heißt, das, was wir noch als Möglichkeit erleben können.
Ja. Ja, ist auch ja. Ich meine, man muss auch dazu rechnen, wir werden heute sehr genau gerade auf das kommen, wie es da mit dem Seelischen und so ausschaut. 99% unseres wirklichen Seelischen liegen im Unterbewusstsein. Das kommt noch dazu. Also wir haben gerade so ein bisschen auf die Oberfläche, an der kratzen wir. Das ist das Problem. Da haben wir kaum eine Vorstellung von dem, was das Seelische in der Realität ist. Aber es ist so, dass uns klar sein muss, also der Stein, auf den ich klopfe, oder das Holzgemälde, auf das ich klopfe, ist wesentlich weniger real, weniger wirklich, als das Seelische zum Beispiel. Also das kann ich vielleicht zersplittern, zerdingen, aber mit dem wäre ich nicht so leicht fertig. Genauso wäre ich mit dem Seelischen in mir in Wahrheit nicht so leicht fertig. Da wäre ich leichter mit dem Körperlichen fertig, in gewisser Weise. Also das ist das, was also viel stärkere Eigenkraft hat. Und dazwischen liegt eben das Ätherische. Das auch schon eine Spur realer, wirklicher, wirksamer in der Natur auch ist, als das sinnlich-physische.
Ja. Wobei ja das Astralische noch weniger ist als das Seelische. Es ist zwar eingebettet im Seelischen.
Ja, also sagen wir, das Astralische ist, wenn man so will, der Rohstoff dazu. Aber sehr unter Anführungszeichen, weil es natürlich mit Materiellen nichts zu tun hat. Aber wir haben halt verloren die noch mittelalterliche Bezeichnung für die Dinge, weil da hat man als Substanz immer das Geistige oder Seelische bezeichnet, niemals das äußere Stoffliche. Also Substanz heißt eigentlich das zugrunde liegende, also was dem zugrunde liegt in Wahrheit, das war immer gemeint. Und das ist äußere Erscheinung davon. Und wir merken ja zum Beispiel gar nicht, wie sehr unser Seelisches ja beteiligt ist, dass wir zu diesem Erlebnis überhaupt kommen. Ich meine, wenn wir dieses Ding verabsolutieren sozusagen und von unserem Seelischen absehen, dann haben wir nur die halbe Sache in Wahrheit. Also das ist ein bisschen schwierig, das Ding, aber das ist heute so der Glaube, das ist was für sich. Ja. Das ist eine Erscheinung, die in der Art nur vorhanden sein kann, wenn ein Mensch mit den und den Sinnesorganen, die er hat, und vor allem mit dem und dem Seelischen, wie er es hat, der Welt gegenübertritt. Und ein anderes Wesen würde das ganz anders erleben.
Weil Gleiches immer nur Gleiches wahrnehmen kann. Also es muss gleich sein.
Ja, 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 richtig, ja, ja.
Richtig. Also für die Spiegelung, wie man es auch sagt.
Richtig, ja, ja, genau. Es muss so ist es. Gleiches wird durch Gleiches erkannt. Also, und dieses Seelische ist das Erste, was als Produkt, wenn man so will, des geistig-schöpferischen Aktes entsteht. Das ist das Erste, was herauskommt. Das ist Seelisches. Das ist das Erste, feinste Geschaffene, wenn man so will, aber eben in gewissem Sinn auch das Wirklichste. Und je weiter er runterkommt, desto mehr wird es Erscheinung dessen, was aus dem Geistigen kommt. Das ist die eigentliche Quelle aus dem Geistigen. Also die Wirklichkeit schlechthin liegt im Geistigen. Das bewirkt alles. Und dann ist die nächste Stufe das Seelische. Das ist ganz nahe an der Wirkungsquelle. Das Ätherische ist schon weiter weg. Und das Physische ist am allerweitesten weg. Und wenn es ins Untersinnliche, Unterphysische geht, dann zerbröselt es dort eh schon. Dann fängt es dann an zu zerbröseln, dann löst es auf. Weil im Physischen geht es also dann bereits in den Bereich des Absterbenden dessen, was letztlich dann zerstäubt, hinein. Werden wir uns aber noch genauer anschauen. Also ich weiß, das ist natürlich etwas schwierig, weil wir einfach das Seelische in seiner Realität vom normalen Tagesbewusstsein überhaupt nicht kennen. Das ist das Problem. Wir haben wirklich ein blasses Spiegelbild und das ist nur dazu in der Regel ein Spiegelbild, das sich auf unsere äußeren sinnlichen Erlebnisse bezieht. Was tragen wir in uns? Erinnerungen an etwas, was wir erlebt haben draußen. Gedanken, die wir uns über das, was wir draußen erlebt haben, gemacht haben und wieder den Bezug nach draußen. Jetzt müssen wir das alles wegstreichen und schauen, was dann überbleibt. Und da bleibt für unser Leben schon gar nicht mehr sehr viel über. Und dort fängt aber erst die Realität an. Das ist auch das Problem, was bleibt denn, wenn man jetzt sagt, Unsterblichkeit der Seele oder so, wobei man ja deutlich zwischen Geist und Seele noch differenzieren muss, aber gehen wir jetzt von der Unsterblichkeit der Seele aus, das ist etwas, was sich die Menschheit im Laufe der Zeit erworben hat, dass ein Teil des Seelischen erhalten bleibt, nämlich der Teil, der durchs Ich bereits wirklich durchformt ist, der bleibt erhalten. Und der geht weiter nach dem Tod, das hat aber nichts mit dem zu tun, was wir in unserem Alltagsbewusstsein da erleben. Das ist alles Putsch. Das ist ganz klar. Das heißt also, das was wir so unter Tagstag ein, Tag aus erleben und unsere Erinnerungen daran, das geht alles fort. Das hat nach dem Tod keinen Bestand. Und dann haben wir schon das Gefühl, na, dann ist, bleibt da nichts mehr über. Wo ist denn dann noch was? Aber dann bleibt die Realität des Seelischen über, in dem seelischen Leben zum Beispiel auch ganz stark drinnen die karmischen Dinge, also das, was wir karmisch verursacht haben. Das liegt drinnen, wird allerdings, also insofern es negative Dinge sind, also Schäden, die wir angerichtet haben, können wir es nicht mit ins Geistige nehmen, aber es bleibt vorhanden und wir gliedern es uns wieder ein, wenn wir zu einer neuen Geburt herunterkommen. Und das sind dann die Kräfte, die uns dorthin bringen, dass wir jetzt einen Unfall bauen oder dieses oder jenes, wo uns das Schicksal heute ein. Da haben wir die Realität des Seelischen im Karmischen, in dem uns unser Schicksal führt. Zum Beispiel.
Oder wer hat das Karma jetzt verursacht?
Naja, wir selber, doch unser Ich.
Ich das nicht, also das Ich nicht.
Das Ich nicht, das Ego.
Das ist ja viel später erst rausgekommen, das ist das Ego, oder?
Naja.
Das kam eigentlich viel später.
Naja, durch die luziferische Versuchung ist schon von Anfang an aber sowas drinnen, so ein Zug drinnen im Menschen. Also war auch notwendig bis zu einem gewissen Grad, damit diese Gebilde selbstständig werden. Also, das heißt, immer mehr Selbstbezug haben, aber mit Selbstbezug heißt sich immer mehr von der umgebenden Seelenwelt auch abschotten. Und das heißt aber immer weniger Zustrom der Kräfte von dort auch zu haben und jeder Fehler, der da drin passiert, den schleppt man halt mit. Den schleppt man mit, also so lange, bis man ihn ausgebessert hat. Also wir selber machen das. Also wenn wir eben uns loserreißen von dem, weil solange wir in die ganze Seelenwelt eingebettet sind und das also sehr, sehr durchlässig ist, dann sind wir unter der Führung höherer geistiger Wesenheiten. Und das war mal eh lange Zeit. Aber die Entwicklung geht dahin, dass wir uns immer mehr abschotten und dass einmal der Astralleib als erstes selbstständig wird, bevor noch das Ich überhaupt richtig entwickelt ist.
Okay, schotten wir uns jetzt wirklich selber ab oder wurden wir auch abgeschottet?
Wir wurden abgeschottet. Also, dass sich der Astralleib selbstständig macht und eben das Ego dann entwickelt, hängt schon zusammen mit der alten Mondenentwicklung. Da gab es eben schon diese Engelwesenheiten, die damals ihre Menschheitsstufe durchmacht und so weiter, von denen einige zurückgeblieben sind. Und luziferische Wesenheiten wurden. Die haben damals vor allem dazu beigetragen, dass schon auf dem alten Mond der Astral etwas sehr Selbstständiges wurde. Vom Ich war noch keine Rede. Das heißt, das, was alles jetzt am Anfang der Erdentwicklung hereinkommt, hat im Astral schon einen ganz starken Impuls, Ego zu bilden. Das heißt, also den Impuls, den das Astralische abzuschnüren vom Rest der Welt und sich selbst, also dass sich dieser Astralleib selbst dann raubt, was aus der Umgebung eventuell, aber jedenfalls nicht von Haus aus verbunden ist damit. Er ist sogar angewiesen bis zu einem gewissen Grad dann auf Raubzüge. Das ist seelische Raubzüge sozusagen. Ich meine, das ist ein so verbreitetes Phänomen. Jeder Mensch, der nicht schöpferisch ist in seinem Innern, aber jeder ist es auch, weil sonst hätte er kein Ich, aber manche halt mehr, manche weniger, ist dann darauf angewiesen, dass sein Seelisches nicht erstirbt, sich das von irgendwo zu holen. Und dann partizipiert er, versucht er zu partizipieren an den Seelenkräften anderer Menschen. Das ist also das Grundphänomen des Sozialen heute. Oder Unsozialen, wenn man so will. Das ist also so ein seelischer Vampirismus, der ununterbrochen stattfindet. Ununterbrochen stattfindet und man dann dadurch oft eine ganz falsche Zuordnung hat. Zum Beispiel, da steht einer da, der brilliert, der ist, wow, was ist das für eine Persönlichkeit? In Wirklichkeit sind das Kräfte, die er sich von ganz einem anderen holt. Der ist die eigentliche Persönlichkeit, weil der hat die eigentlichen großen Seelenkräfte. Aber der andere saugt an dem. Und saugt so, dass der andere nur mehr schwach da ist und Ding. Und gerade eben sich nicht wert dadurch, weil er selber gar nicht so einen Egoismus entwickelt, dass er sich abschottet. Aber das alles läuft auf der unbewussten Ebene im Wesentlichen oft. Nicht? Weil das wird uns in der Regel nicht bewusst, aber das ist. Also da kann man sich total täuschen.
Das ist jetzt blödern, aber das erinnert mich irgendwie ans Geldsystem und an Satanismus.
Ja.
Satanismus.
Ja, sicher. Satanismus. Ja, sicher. Ich meine, das ist dann, wenn man es extrem nimmt, ist es halt das gezielt zu machen.
Ja.
Also schwarze Magie und so beruht auch sehr stark darauf, Seelenkräfte sich zu holen von wo und dann für eigene egoistische Zwecke zu missbrauchen. Also,
aber so groß sehe ich das gar nicht. Das beginnt schon in der kleinen Familie.
Es beginnt, Es ist heute praktisch jeder menschlichen Gemeinschaft irgendwo zu finden.
Und gerade in den Familien am stärksten, weil die am meisten miteinander verbunden
ja,
sind.
Ja, natürlich. Ich meine, da hängen natürlich eben dann auch die ganzen karmischen Verwicklungen, spielen dabei natürlich auch eine Rolle, die das mitbedingen und das, solange das im Unbewussten bleibt, ist auch kaum eine Chance da zu arbeiten daran. Weil es beide es gar nicht merken, ist ja nicht so, dass der sagt, ja, ich sauge jetzt an dir. Das ist eben genau das Problem. Im Oberbewusstsein schaut das ganz anders aus. Im Oberbewusstsein heißt vielleicht, ich sorge mich um dich, weil du so schwach bist. In Wirklichkeit tue ich mit meiner ganzen Sorge, die ich ihm entgegenbringe, eigentlich aussaugen. Also das kann äußerlich ganz anders ausschauen.
Auch in der Erziehung kann das, also ist das nicht zu finden.
Natürlich.
Ich erziehe dich, ja, damit du alles für dein
Wohl. Ja.
Das geht bis in die Zwangsbeglückung des Staates.
Ja, sicher.
Dieser
Materialismus. Ja, natürlich. Und jetzt wird das immer schlagender, weil diese Abschottung bereits sehr stark ist und wenn nicht der geistige Impuls von innen kommt, der neues seelisches schafft, also neues astralisches schafft, dann bleibt gar nichts anderes übrig, als dass die Leute gegenseitig da aneinander saugen irgendwo. Und vor allem durch die lange Entwicklung, die wir durchgemacht haben, durch die viele karmische Schuld, wenn wir so wollen, oder durch die Verfehlungen, die wir eben auf uns geladen haben, ist das Astralische, das Seelische ziemlich vergiftet, wenn man so will. Also ziemlich verdunkelt, wie immer man es ausdrücken will. Und das heißt schon, wenn man sich zu einer Inkarnation auf Erden begibt, ist man angewiesen darauf, mit dem auszukommen, was eben da ist. Solange ich nicht aus dem Ich heraus Neues, Astralisches schaffen kann, bleibt mir gar nichts anderes übrig, sonst geht ich mich nicht verkörpern. Und Neues, Astralisches schaffen können, heißt, ich muss eine Spur vom Geist selbst entwickelt haben. Das heißt eigentlich nichts anderes. Geist selbst ist die Fähigkeit, aus dem Nichts heraus Seelisches zu erschaffen, das es überhaupt noch nicht gibt in der Form. Verbunden damit zugleich die Fähigkeit, negatives Seelisches wirklich aufzulösen. Das ist die andere Seite, weil wenn ich aus dem Nichts was heraus erzeugen kann, kann ich es auch wieder ins Nichts sozusagen zurückschleudern. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass das irgendwann wirklich weniger wird, sonst kann ich es im Grunde nur umverteilen. Von einem Ort auf den anderen oder von einem Menschen zum anderen weiterschieben. Aber ihr kennt diese Schilderungen vielleicht aus dem 5. Evangelium von Steiner, wo er den Essener-Orden schildert und wie der Jesus, also noch nicht der Christus damals, aber der Jesus auf seinen Reisen dorthin kommt und sieht, wie die also durch ihre Reinigungsübungen und so also sehr, sehr reines Seelisches entwickeln, aber diese der Seelenmüll sozusagen wird draußen abgelagert praktisch. Das heißt, die Menschen im Umfeld dieser Gemeinschaft nehmen dieses seelische, negative Seelische auf. Das heißt, die Wirkung ist eigentlich gar nicht so heilsam. Und das ist das Problem bei allen, wie soll ich sagen, vorchristlichen geistigen Schulungen, dass die notwendig auf dem Schulungsweg damit verbundene Katharsis, die Reinigung, dass die nur dazu führt, dass die Negativeigenschaften abzulagern und irgendwo landen die. Die gehen nicht weg aus der Welt. Weil das geht erst, wenn das Ich so weit ist, dass das Ich an die höchste Schöpferquelle herankommt. Das könnte man sagen, ist die Definition des Christentums dann, dass ich da die Möglichkeit habe, wirklich nicht ich, sondern der Christus in mir, das heißt nichts anderes als dieselbe Schöpferkraft in mir rege zu machen, die letztlich den ganzen Kosmos hervorgebracht hat. Weil der Christus ist der tätige Schöpfergott in Wahrheit. Der Vatergott ist in der ewigen Verborgenheit. Aber er ist der Tätige. Und wenn ich diese selbe Kraft in meinem Ich rege mache, dann erst kann ich wirklich etwas komplett auflösen.
Und wie komme ich dahin?
Naja, wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin? Das ist eine gute Frage. Das heißt, ich muss ernst machen mit dem, dass ich als Mensch ein schöpferisches Wesen bin in allen Belangen. Also es geht dabei nie bloß um Kunst oder irgend sowas. Kunst ist ein Mittel, um das zu üben und wichtig, um die Seele zu nähren. Also Kunst kann sehr, sehr viel dazu beitragen, dass die Seele wirklich bereichert wird. Weil wenn ein wirklicher Künstler etwas schafft, dann bereichert er eben sein Seelisches und durch sein Werk wirkt es aber weiter. Und kann auch die anderen Menschen wirklich innerlich seelisch bereichern, da wirkt tatsächlich etwas. Das
schafft er jetzt Seelisches oder bereichert er es bloß? Ja, du hast jetzt das Wort bereichern.
Ja, naja, er schafft ein Seelisches, aber natürlich ist ein großer Teil noch von dem, was vorhanden ist, da. Also es ist nicht alles neu drinnen, es ist ein kleiner Teil, es ist ein kleines bisschen, aber in jedem wirklichen Kunstwerk ist ein bisschen davon drinnen. Und das ist etwas, was sozusagen, und das ist was eigentlich verschenkt wird. Weil.
Ja, was verschenkt er? Man kann ja was,
es ist im Bild.
Ja. Stellen, was Schönes.
Ja.
War etwas Negatives, nicht?
Kann auch sein. Ich meine, das ist die Frage, jetzt welcher seelische Impuls lebt in dem Künstler. Das ist natürlich jetzt die Frage. Wobei nicht jede Auseinandersetzung mit dem Hässlichen oder mit dem Bösen negativ ist. Ich meine, wir sind heute, gerade in der Kunst ist es notwendig, das Schöne eigentlich erst abzuringen dem Hässlichen oder das Gute abzuringen dem Bösen. Also eine zeitgemäße Kunst ist nicht mehr heute das griechische Ideal. Das hat seine Vollkommenheit damals gehabt. Und das war reine, pure Schönheit. Perfekter geht es eigentlich nicht mehr, gerade in den Statuen und so weiter. Das ist in seiner Art nicht mehr zu überbieten. Heute, es hat ein bisschen was Luziferisches dabei. Ich meine, Kunst hat immer ein bisschen was Luziferisches, aber bei der griechischen Kunst ist es relativ stark. Heute kommt viel stärker das Arimanische hinein und ich muss eigentlich heute die das Gleichgewicht zwischen den schönheitsgebenden Luziferischen und den hässlich machenden oder zerstörerisch wirkenden arimanischen Kräften herstellen. Wenn man das gelingt, in der Kunst zum Beispiel, dann ist es eine wirkliche Bereicherung. Dann ist es auch Kunst, die unserer Zeit entspricht.
Wo das jetzt Begriffe sind, immer persönlich nicht da.
Ja.
Wo schön und schier irgendwie so Wertungen gleich hindert. Aber ich glaube, was
ist. Nein, es gibt eine ganz eindeutige Wertung, was ist schön und was ist hässlich. Das ist die aus der Bibel. Schön ist etwas, wenn sich der geistig-schöpferische Impuls vollkommen in der Erscheinung zeigt. Das heißt, wenn der Schaffensimpuls, wenn es dem gelingt, sich in der Form abzudrücken, dann ist es da, dann tritt es in die Erscheinung. Wenn das nur unvollkommen gelingt, ist es nicht so schön. Hässliches entsteht dadurch, dass das teilweise nicht gelingt. Das hat jetzt nichts mit einem Geschmacksurteil oder so zu tun, weil man müsste dann natürlich, das Schwierige jetzt im schöpferischen Impuls des Künstlers, wenn der hereinbringt, eigentlich erleben können. Dann kann er erst sehen, wie sehr ist er seinem schöpferischen Impuls gerecht geworden. Also das ist kein Urteil von außen, sondern der Maßstab ist, wie weit ist er seinem eigenen Anspruch gerecht geworden. Das könnte man sagen. Also das ist eben wieder im Sechstagewerk. Etwa wo die Elohim sprachen, es werde Licht und es ward Licht und sie sahen, dass es gut war. Sie müssen es erst machen, nachher sehen sie, aha, das, was ich aus dem Geistigen geholt habe, tritt wirklich in die Erscheinung. Und wenn es eben nicht ganz in die Erscheinung tritt, dann ist es eben nicht nur schön oder gut. Das Tob und Ra in der Bibel hat eben immer die Bedeutung schön bzw. gut oder schlecht oder hässlich. Also das ist das Ästhetische und Moralische ist da vollkommen verbunden miteinander.
Das heißt, es geht um ein Gleichgewicht aus schön und hässlich.
Es geht heute um ein Gleichgewicht. Das ist eben auch das Christliche irgendwo drinnen, weil im Vorchristlichen in der Kunst war das Übergewicht im Luziferischen. Heute, von Natur aus, wenn man dem Impuls unserer Zeit folgt, hätte das Übergewicht das Hässliche, das Arimanische. Und der Künstler hätte heute die Aufgabe, das ins Gleichgewicht zu bringen, dann ist es das christliche Element, weil beide Kräfte sind ja notwendig. Das Problem ist, wenn sie einseitig werden, wenn eines zu sehr überhand nimmt. Aber dieses ins Gleichgewicht bringen ist immer ein dynamischer Prozess und den muss man irgendwie spüren halt in dem Kunstwerk drinnen.
Dass mir auch die wertfreie Betrachtung, wenn ich mir als wertfreie Vorstellung annehme, Situation ist
nicht. Ja.
Alles, ne? Gut und schlecht urteilen.
Nein, nicht. Nein. Ich muss überhaupt jeden Künstler messen an seinem Impuls, den er hineinbringen, wie weit er dem gerecht wird. Ob mir der jetzt gefällt oder nicht, ist ein anderes Kapitel. Aber ich muss ihn an seinem Maßstab messen und dann kann ich sagen, ja, Bursche, aber das hast du nur zur Hälfte zusammengebracht. Das ist noch nicht, das entspricht deinem Wesen noch. Und da kann man einem Künstler sogar dann einen Antrieb geben, indem man sagt, Bursche, tu weiter, das ist noch nicht alles, was du kannst. Da steckt mehr drinnen. Das ist erst eine Skizze von dem, was du kannst. Ich weiß, es ist in der Praxis schwer, das zu erkennen, aber daher gibt es heute überhaupt in der Kunst kann's keinen allgemeinen Maßstab geben. Das ist so, also gut, diese Dinge, diese Gruppe, das ist gut, das ist schlecht, das ist hässlich, das ist schön. Also ich muss eigentlich den Maßstab ganz aus dem Künstler selber nehmen. Und da ist sehr vieles gerechtfertigt, auch wenn es einem selber persönlich nicht gefällt oder vielleicht sogar zuwider ist. Es gibt natürlich auch sehr viel Blödsinn, ist auch klar. Und gerade durch diese Vielfalt ist es natürlich heute auch sehr leicht, wirkliche Scharlatanerie in Wahrheit zu betreiben. Unterstützt dann durch Kunsthändler oder sonst noch, die verdienen wollen damit und irgendeinen Schmarrn halt zum Verkaufsschlager machen aus irgendeinem Grund, der sicher nicht in der künstlerischen Qualität liegt, weil da dann halt der schöpferische Impuls in Wahrheit sehr, sehr klein ist. Weil nur irgendwie herumzupotzen ist eben noch nicht schöpferisch. Das ist der Punkt. Das ist dann Ausdruck von dem, was sich im Ego, im Astralleib abspielt. Das kann schon. Ich meine, so kann der Schimpanse auch malen. Tolle abstrakte Bilder, schaut euch das. Nein, wirklich. Ich meine, manchmal hübscher als die, was in manchen Galerien hängen. Und ehrliche Bilder, total ehrlich, weil sie sind ein Ausdruck im Prinzip des Astralischen, das heißt des inneren Erlebens dieses Schimpansen. Das ist auch nicht nur zufällig, sondern er spürt irgendwas und aus dem heraus botzt er herum. Aber das ist noch kein wirklich kreativer Akt, sondern da drückt sich halt das Seelische in ihm aus. Der kreative Akt besteht darin, dass da noch was Geistiges einschlägt und das Seelische bereichert dadurch. Also das, ich meine, gibt es oft auch bei Künstlern, der hat einmal einen großen schöpferischen Impuls gehabt, und dadurch ist was Neues einmal in sein Seelisches hineingekommen und dadurch hat ein Werk geschaffen. Und so mit der Zeit kopiert er eigentlich nur immer sich selbst. 100.000 Varianten zwar, aber es ist eigentlich gar kein Impuls mehr drinnen, kein neuer. Dann ist es nicht schöpferisch. Aber dann drückt sich halt dieser eine Impuls, ich will das gar nicht schlecht machen deswegen. Ich meine, oft ist es so, dass ein einziger Impuls fürs Leben erreicht. Und der kommt dann in 100.000 Varianten heraus und der kommt vielleicht am Ende so heraus, dass dieser eine schöpferische Impuls jetzt wirklich sich vollkommen oder fast vollkommen in die Erscheinung umsetzt. Dass es wirklich das ist, was dahinter steckt, das Impuls. Aber der ist vielleicht irgendwann einmal viel früher da gewesen, der Impuls. Also das ist gar nicht negativ zu sehen. Es ist nicht so, dass es ununterbrochen da große Impulse regnet. Ich meine, vielleicht kommt ein kleines ein bisschen dazu, aber ein großer Einschlag ist schon sehr, sehr viel in Wahrheit. Und dasselbe ist aber besonders wichtig dann auf sozialem Gebiet. Im sozialen Zusammenleben ist diese Kreativität am allermeisten gefragt. Im Umgang mit anderen Menschen. Es funktioniert praktisch heute nimmer nach irgendeiner Norm zu gehen. Das tut man nicht, das tut man so und so und daran muss man sich halten. Das ist eigentlich unmenschlich. Das wird dem Individuum nicht gerecht. Ich muss mich eigentlich bemühen, das andere Individuum zu erkennen in irgendeiner Form und dann schöpferisch eben etwas hervorzubringen, wie ich mit dem gegenüber verhalte, mit dem Du, dass es ihn fördert. Dann gelingt es mir sicher, ihm etwas Seelisches auch zu schenken. Weil dann bringe ich schöpferisch etwas herein, was ihn seelisch bereichert. Und umgekehrt, das ist wechselseitig. Das wäre der Idealfall. Dann, das ist aber ganz was anderes als dieses gegenseitig Aussaugen eben. Sondern da kommt eben was Neues herein, dass ich verschenken kann an den anderen. Es bereichert den anderen, es bereichert aber auch mich selbst dabei. Weil das bleibt immer über. Also wenn ich was Neues im Seelischen produziere durch einen schöpferischen Impuls, muss ich es erstens einmal überströmen lassen. Das ist halt wie ein Gefäß, das voll ist. Das muss nach draußen. Aber es bleibt trotzdem in mir die Fülle. Also das ist das schöne Bild für die Liebe, was der Steiner oft gebraucht hat. War ein halbvolles Glas Wasser und wenn ich es ausgieße, wird es immer voller. Je mehr sich der Mensch aus dem schöpferischen Impuls heraus verschenkt, das heißt etwas Seelisches auf erster Ebene verschenkt, umso reicher wird das Seelische, das eigene Seelische auch. Also das, eben weil das immer mehr produziert wird davon, wirklich Neues, Seelisches produziert wird. Und das ist im Grunde die einzige Möglichkeit, die negativen seelischen Kräfte, die heute sehr stark namentlich in der Erdensphäre vorhanden sind, aufzulösen und durch frische neue zu ersetzen. Und die jetzt ganz individualisiert sind, das heißt, die angepasst sind dem individuellen Menschen. Und nicht
was Gruppenhaftes, aber wir haben ja noch trotzdem immer noch sehr viel in unserem Seelischen, was einen gruppenhaften Charakter hat. Viel, viel mehr, als wir denken. Und das sind aber alles alte Kräfte irgendwo noch. Und wir brauchen neue Kräfte, ganz individuell von uns geprägt, aber auch so geprägt zugleich, dass sie für den anderen, wie soll ich sagen, verdaulich sind. Das ist die größte Kunst. Also etwas seelisch zu geben, aber es so zu geben, dass es der andere auch empfangen kann. Das heißt, ich kann nicht nur, ich begeistere mich halt für das, ich produziere. Und ja, dann wird es sicher Menschen geben, die das aufnehmen können, andere nicht. Aber wenn ich ganz gezielt Menschen helfen will, dann muss in das Produzieren sozusagen einfließen mein Einfühlungsvermögen, mein intuitives Erfassen des anderen Menschen, das muss da eine Rolle spielen. Das heißt, es ist eigentlich in Wahrheit in gewisser Weise ein gemeinsames Tun mit dem anderen, das einen Bezug jedenfalls zum anderen hat und nicht nur so halt in die Welt hinausstreut und macht was wollt damit. Das ist aber dann schon die höchste, die feinste Stufe sozusagen. Und ist ja nicht leicht, und weil das heißt, ich muss den anderen erkennen können, kann ich auch wieder nur in dem Maße, in dem ich mich erkennen kann. Das ist auch so schwer, weil sonst mischt sich das immer hinein. Wenn ich mich nicht kenne, kann ich mich nicht trennen vom anderen. Das heißt, es mischt sich durcheinander, da komme ich nie auf einen grünen Zweig. Sag ich, ja, der ist nicht, der bei dem ist es vorsichtig sein. Vielleicht ist er nur gerade mir unsympathisch, aus irgendwelchen Gründen, aus karmischen Gründen, aus sonstigen Gründen, und hat mit seiner Qualität überhaupt nichts zu tun. Das sind halt alles die Dinge, die auf dem geistigen Schulungsweg als Vorbereitung immens wichtig sind, das alles zu berücksichtigen. Und das ist was im Grunde aber auch jeder Mensch in Wahrheit üben kann, ob er jetzt ans Geistige weiters glaubt oder nicht, das ist keine Glaubensfrage. Ich meine, das kann er tun, und er wird merken, dass er im Leben dann einfach besser zurande kommt. Und auch dann nicht mehr so Spielball seiner eigenen Egoismen und der Egoismen der anderen ist. Weil er dann einfach drüber steht in einer gewissen Weise. Das erfordert halt eine unheimliche innere Aktivität, aber auch in Wahrheit. Aber Geistiges ist halt nur in der Aktivität vorhanden. Ich kann über das Geistige nie sagen, so ist es. Also wie ist das Geistige? Beschreib mir das Geistige. Das geht eigentlich gar nicht, weil es ist pure Tätigkeit. Es ist pure Aktivität. Ich kann nur sagen, schau, das bringt das und das und das und das hervor. Ich kann da die Werke zeigen, die das Geistige hervorbringt. An dem kann ich studieren. Aber es selbst ist nur in der Bewegung zu fassen. Und in der Bewegung muss ich mich selber mitbewegen. Ja, ich muss sogar tätig sein. Ich kann das Geistige nur erkennen, indem ich selbst schöpferisch bin. Bei allen anderen denkt man sich, gut, ich will doch jetzt studieren, wie ist diese Steinkugel. Die ist fertig da, und ich versuche jetzt zu erkennen, woraus die besteht und so weiter. Da habe ich was Fertiges. Beim Geist habe ich nichts Fertiges. Wenn ich das Geistige erkennen will, muss ich das Geistige produzieren. Punkt. Sonst ist es nicht da. Und in dem Moment, wo ich es hervorbringe, so viel habe ich davon, also in Tätigkeit setze, so viel habe ich erkannt. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, in Tätigkeit setzen das Geistige, das ist zumindest im Seelischen jetzt dann ein Ergebnis liefert, ein Abdruck, ein Werk liefert im Seelischen. Darum, sagt der Steiner doch schon, und da sieht man wieder die totale Kontinuität, die mir manchmal abgesprochen wird, manchmal wird ja von vielen Gegnern wird ja gesagt, gut, also dann um 1900, als er mit der Anthroposophie begonnen hat, oder der Theosophie, wie es damals hieß, da ist er dann übergeschnappt. Vorher die philosophischen Werke, naja, kann man sagen, ja, ist halt ein Philosoph und kann man geteilter Meinung sein, aber das war noch alles sehr gescheit, aber dann ist er verrückt worden. In Wahrheit steht von Anfang an, vom allerersten Ding über die naturwissenschaftlichen Schriften Goethes, steht das im Kern schon drinnen. Eben zum Beispiel, Wahrheit ist ein freies Erzeugnis des Menschengeistes. Ich kann nicht, wer glaubt, dass er die Wahrheit über irgendwas fertig wo finden kann, täuscht sich. Sondern ich muss sie produzieren, sonst ist sie nicht vorhanden. Weil sonst ist nichts Geistiges. Sonst wäre es vielleicht was Seelisches. Aber was Seelisches kann ich so noch, kann ich noch heran, aber ans Geistige kann ich nicht heran. So. Ich muss es produzieren. In dem Moment habe ich es. Und erkenne dann im Nachsatz sozusagen, ein eben solches Geistiges hat dort gewirkt in der Natur. Aber ich muss es selber hervorbringen. Sonst, also in Tätigkeit setzen, sagen wir so. Also ich muss das zumindest dann als seelisches Bild erschaffen, was in der Natur draußen vielleicht bis zum Physischen herunter tätig war. Aber wenn ich das nicht mache, und das ist aber total individuell. Jeder wird das anders schaffen, es kommt noch dazu. Also es ist nicht ein Ding, genauso wie es in der Natur von jedem Kristall, von jedem Quarzkristall gibt es unendlich viele Variationen. Keiner gleicht dem anderen. Kein Schneekristall gleicht dem anderen. Jeder ist aus demselben geistigen Gesetz gebildet, weil diese geistigen Gesetze letztlich auch hinter den Naturgesetzen stecken, halt das unterste Ebene irgendwo. Und aber trotzdem ist jede einzelne Erscheinung individuell. Das heißt, eigentlich aus einem individuellen Schöpfungsakt in Wahrheit entstanden. Und so muss ich auch an die Wahrheit herangehen, wenn ich sie erkennen will. Und das heißt, jeder Mensch muss den schöpferischen Impuls Wege machen, dann erkennt er, und es ist anders als der Nachbarmensch. Ist natürlich jetzt ein Horror für die Wissenschaft, weil was schreibe ich denn jetzt rein? Der eine schreibt so, der andere schreibt so, der dritte ist eh teilweise so. Aber man versucht es doch zu normen auf eine Formel, auf die man sich einigt dann irgendwo. Aber das ist im Grunde die Auslöschung des Geistigen. Da bin ich auf irgendeine möglichst banale Ebene im Grunde gestoßen, die für alle gleich funktioniert. Da ist nichts Schöpferisches mehr. Ich sage nicht, dass das unnütz ist, gar keine Frage. Ich bin selber Naturwissenschaftler, also es ist sicher nicht unnütz. Aber man könnte viel reicher noch herangehen, wenn man das Schöpferische mehr zulassen würde, sprich das Geistige, dann könnte man noch ganz andere Facetten beobachten und ist nicht in so ein starres Korsett. Und jetzt kann man eben praktisch nur eine Linie erforschen. Also das ist eine sehr enge Straße. Und die Wirklichkeit ist aber viel, viel weiter. Das ist das Problem. Und das wird das Problem schon dort, wo ich es mit dem Leben zu tun habe, wenn ich das einenge auf physikalisch-chemische Gesetze, ist es im Grunde der helle Wahnsinn. Da verstehen wir halt nichts. Da stoche ich im Leben eigentlich schon planlos herum. Eben wie einer, der keine Ahnung hat, der halt irgendwas tut. Und ich meine, die Dinge funktionieren daher sehr gut, wo es eben rein um die chemisch-physikalischen Bestandteile geht, mit denen man im Leben trotzdem auch zu tun hat. Und das kann ich reparieren sozusagen und fehlende Stoffe ergänzen und dergleichen. Aber das Leben als solches begreife ich damit überhaupt nicht. Und auch nicht mit der Gentechnik, indem ich da irgendwas manipuliere. Das ist also das Blindwütigste. Ich manipuliere irgendwas, was ich im Grunde nicht verstehe. Ich kann zwar vorausberechnen, dass ich dann vielleicht die und die Eigenschaften besonders hervorbringen kann, aber was das für das Lebewesen als Ganzes bedeutet und was es vor allem für die Lebenssphäre des Planeten bedeutet, überschaue ich überhaupt nicht, weil ich gar keine Ahnung davon habe. Das ist Das ist ein banaler Vergleich. Das ist wie wenn man bei einem Radioapparat halt den Sender ein bisschen woanders drehe und glaube, aber die Sendung wird jetzt im Radio produziert. Da drin in Wahrheit fange ich was ein, was von außerhalb kommt. Und so tun wir das, indem wir Gentechnik machen, hole ich halt natürlich, zwinge ich andere Ätherkräfte herein, die anders gestaltend wirken. Und ich habe aber keine Ahnung als Genforscher, in der Regel sage ich mal, was ich damit wirklich im Gesamtzusammenhang der Lebenswelt tue oder anrichte. Dadurch, dass ich da bestimmte Kräfte hereinziehe und vielleicht dadurch woanders abziehe und so weiter. Weil ich eben nur mit der physikalisch-biochemischen Ebene rechne. Aber das ist sozusagen nur das physikalisch-chemische Empfangsgerät für die Ätherkräfte, wenn man so will. Das was anderes ist es ja eigentlich gar nicht. Und man wird sicher, wir werden einmal so weit kommen, dass wir auch im Ätherischen produktiv werden. Dann können wir wirklich Leben erschaffen. Oder Leben wirklich verändern. Dann nämlich wirklich leben. Es wird schon kommen. Das ist der nächste Schritt. Jetzt sind wir so im Anfang dabei, dass wir im Seelischen, das heißt im Astralischen tätig sind, ein bisschen zumindest, und dadurch Geist selbst entwickeln. Wenn wir mit den Lebenskräften umgehen wollen, heißt das, dass wir den vergeistigten Ätherleib entwickeln müssen, beginnen müssen damit zumindest, das, was Steiner dann den Lebensgeist nennt. Und das in individueller Form langsam zu entwickeln, was aber heute nur dadurch geht, oder was heißt heute überhaupt nur dadurch geht, dass wir wirklich ganz bewusst diese Kräfte aus der Schöpfungsquelle herunterholen, die Christuskräfte, die da hineinwirken. Aber sie werden unsere Kräfte dann, indem wir sie hereinholen. Das darf man nie vergessen. Es ist nicht so, bitte mach für uns, sondern es ist nur, wir kommen eben einfach an die Schöpfungsquelle heran und bringen diese Kräfte durch unser Ich herein. Das heißt, uns damit verbinden. Bis in alles. Wo fängt es an? Beim Sakrament der Wandlung fängt es an, dass wir eigentlich in uns vollziehen. Im Grunde bei jedem Ernährungsvorgang vollziehen. Der Unterschied ist nämlich jetzt der, ob wir einfach ganz normale Verdauungsvorgänge haben oder bei was passiert bei den Verdauungsvorgängen? Es wird einmal die Substanz, die hereinkommt, jetzt meine ich wirklich die äußere Substanz, die stoffliche, also die Nahrung, in uns kommt, die wird einmal zerlegt. Im Grunde zerlegt bis zum ganz toten Zustand. Weil wehe, es kommt was Lebendiges rein, das wird man nicht aushalten, wenn das aufgenommen wird. Also unser Organismus verträgt kein fremdes Lebendiges in sich. Also das heißt, das wird einmal abgetötet, vollkommen, dann wird es zerlegt in seine Bestandteile vollkommen und dann wird es neu aufgebaut. Und jetzt ist die Frage, was bei dem Neuaufbau alles hineinwirkt. Wirken eben da bloß Vererbungskräfte drinnen, wirken bloß die Seelenkräfte, die wir haben, mit hinein, oder wirkt ein neuer schöpferischer Impuls hinein in jeden einzelnen Verdauungsvorgang. Dann wird das jetzt nicht groß unseren äußeren stofflichen Organismus verändern und trotzdem entstehen gerade dadurch, bauen wir dadurch schon an der Zukunft. Da werden die Formkräfte entwickelt, die einmal sogar das neue Jerusalem, den künftigen Jupiter, bauen werden. Das ist das eigentliche Sakrament der Wandlung. Da passiert's. Wenn ich da Christuskraft drinnen habe, das heißt, sprich die allumfassende Ich-Kraft dadurch wirken lasse und die hereinhole, dann ist das, was in die Zukunft geht. Wenn ich das nicht hereinhole, dann arbeite ich nur mit den alten Kräften aus der Vergangenheit. Das ist das, was mit der Zeit immer mehr zerfallen wird. Und durch das Schöpferisch-Geistige, eben durch diese Christuskräfte, die wir aber durch unser Ich in individueller Form hereinbringen, weil das heißt nur, wir haben dadurch den Zugang zu praktisch allen Schöpferkräften, die es gibt. Es gibt nichts, was im Prinzip nicht wir hereinholen könnten. Dass wir jetzt halt nur winzig Kleines davon schaffen, ist ein anderes Kapitel. Also nicht ich, sondern der Christus in mir heißt nicht, jetzt ist die volle Christuskraft in mir tätig. Ich meine, wir müssen froh sein, wenn ein bisschen was drinnen ist. Das heißt, wenn ich etwas von dieser Schöpferkraft rege machen kann, die dann aber meine ist dadurch, dass ich es hereinhole.
Also in Gruppenhaften hat er die Landbevölkerung mit diesen Segenssprüchen bei den Mahlzeiten immer dieses Bewusstsein gehabt. Also da sind die Nahrung eben auch geistig.
So ist es, so ist es.
Aber das in der Gruppe eigentlich, jetzt durch deine...
Natürlich, ich meine, ja, es... Nur die Frage ist halt immer, ob sind es Gruppen, also wenn es eine wirklich christliche Gemeinde ist, im geistig richtigen Sinne, dann ist es eine Gemeinschaft freier Menschen. Das heißt, nicht irgendwas, was durch Blutsverwandtschaft oder durch äußere Gewohnheit oder so zusammengestoppelt ist, sondern was als freiem Entschluss zusammengefunden hat. Also wir sind eigentlich in Wahrheit ja erst auf dem Weg, solche christlichen Gemeinschaften, richtige zu bilden. Weil nur, dass es jetzt ein Dorf ist und da ist der Pfarrer und natürlich gibt es karmische Gründe, warum die dort sind, aber das ist noch nicht unbedingt eine voll bewusst aus der Freiheit gewählte geistige Gemeinschaft. Ist besser als nichts, aber der Zukunft gehören ganz freie geistige Gemeinschaften. Und dann kommen durch die Gemeinschaft noch viel höhere Kräfte rein. Das heißt, dass letztlich jeder Einzelne dadurch mehr Möglichkeiten, schöpferische Kräfte hereinzuholen, bekommt. Das ist auch das, also wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Das ist ganz, ganz typisch. Ich meine, das ist bei jedem Vortragssituation ist das so, wenn wir versammelt sind, der Paar sind, kommt was anderes herein, als wenn jeder von uns allein zu Hause sitzt. Und trotzdem bringt jeder seines herein. Und da ist genau der Austausch dann da. Also das ist eine gegenseitige Bereicherung, ein gegenseitiges Beschenken dann irgendwo dadurch. Und es wird etwas erreicht, was auch nur gemeinsam erreicht werden kann. Das tut aber dem Individuum überhaupt keinen Abbruch. Und jedes einzelne Individuum, eben weil es gerade in der Situation mehr Schöpferkräfte hereinbringt, bringt er selber mehr weiter. Also entwickelt sich in seiner Schöpferkraft auch weiter dadurch. Mehr als es allein in der Einsiedelei kann, im Grunde.
Da können auch ruhig Menschen dabei sein, die zum ersten Mal da.
Ja, absolut, absolut, absolut. Also eben, weil es geht eigentlich nur darum, diese Freiheit zu haben, diese Offenheit zu haben, für die Dinge das Geistige hereinzulassen. Das heißt einmal, weder zustimmen noch ablehnen, noch großes Vorwissen haben, sondern einfach einmal offen sein und die Dinge versuchen mitzuerleben und aus dem heraus kommt vielleicht der Impuls herein. Gerade in der Anthroposophie ist überhaupt so, das ganze Vorwissen nutzt einem im Grunde gar nichts. Ich meine, man muss es einmal erworben haben und Ding, aber man muss, also das ist vielleicht falsch ausgedrückt, es nützt schon was, aber man muss es im entscheidenden Moment, um überhaupt was Geistiges irgendwie erleben zu können, das heißt nicht gleich hell sein oder was, sondern das heißt einmal im Denken den schöpferischen Impuls zu erleben, dann muss ich das wirklich vollkommen beiseite stellen können, vollkommen. Da darf ich nicht im Hinterkopf haben, ja, warte mal, da hat nicht der Steiner dort das gesagt, da jenes gesagt, dann ist schon aus, dann ist die Tür schon zu und der Garantie. In dem Moment, wo es reinkommt, muss ich völlig frei sein. Und wenn es überhaupt nicht zusammenstimmt mit dem, was beim Steiner steht, muss ich halt schauen, woran das liegt. Das kann daran liegen, dass vielleicht der Impuls erst sehr schräg reinkommen ist und noch eben nicht ganz in der Gedankenform, in der er mir erscheint, dann eben schön oder gut ist in dem Sinn, dass das wirklich ganz sich ausgedrückt hat, sondern vielleicht erst bruchstückhaft, daher ist es dann eben noch ein bisschen schief oder schräg oder vielleicht erscheint es dann sogar falsch. Aber daran kann ich arbeiten. Es kann aber auch durchaus sein, dass halt einfach ein neuer Gesichtspunkt ist. Ja, es ist so wie bei den Schneekristallen. Es ist viele, viele neue Facetten noch möglich. Und der Steiner, wenn er noch 100 Vorträge gehalten hätte, hätte er es wieder anders gesagt. Er hätte sich sicher nicht ein einziges Mal vollkommen wiederholt. Das merkt man ja, wenn man die Vorträge liest, über dasselbe Thema, oft hat er über dasselbe Thema an vielen Orten Vorträge gehalten, die sind völlig unterschiedlich. Die sind völlig unterschiedlich. Ja, sicher, man erkennt, es ist dasselbe Thema irgendwo, aber es kommen ganz andere Aspekte heraus irgendwo.
Und ich finde, der Steiner darf sich einmal geirrt haben, beziehungsweise im Kontext seiner Zeit betrachtet werden.
Natürlich, ja, ja, sicher.
Das ist ja oft ziemlich verboten zum Teil bei manchen Menschen, die das halt sehr dogmatisch auffassen.
So ist es, ja, so ist es. So ist es. Ich meine, sicher aus der Angst heraus, dass, weil natürlich Kritiker sehr leicht, sehr vorschnell sagen, ja, gut, das stimmt mit den heutigen Erkenntnissen nicht überein, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, weg damit. Und dann geht man sehr schnell, dass man die wichtigsten Dinge herausschmeißt und sie aber wirklich nur nach unserem heutigen Zeitbewusstsein erkennt, aber indem aber eben nicht die geistige Erkenntnisfähigkeit rege genug gemacht ist, um zu erkennen, was ist denn da wirklich gemeint damit. Sondern da bleibt es dann oft äußerlich bei dem stehen, naja, spießt sie halt mit einer gegenwärtigen wissenschaftlichen oder sonstigen Anschauung, die aber eben jetzt rein materialistisch aufgefasst ist. Und das ist kein Kriterium. Also man muss nur aufpassen, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschüttet. Aber die einzige Antwort darauf kann sein, ich muss das halt, das Phänomen, das da beschrieben wird, versuchen, selbstständig irgendwo zu erleben, im, von mir aus Denken, im reinen Denken ist zu erleben. Dann, das, was ich da erleben kann, hat jedenfalls immer irgendeinen richtigen Aspekt. Das, man hat vielleicht nicht die Weite des Horizonts, um alle Konsequenzen zu überschauen, aber jeder, so wie jeder Künstler, wenn er einen schöpferischen Impuls wirklich hereinbringt, hat er recht. Es ist richtig. Das ist genauso, wie ich nicht streiten kann, darüber, ist eine Eiche richtig oder ist eine Birke richtig? Was ist richtiger? Na, vielleicht doch eine Buche. Jedes ist in seiner Eigenart gültig. Ich kann sagen, mir gefällt halt eine Eiche besser oder mir gefällt eine Birke besser, das ist Geschmackssache, aber jedes hat genauso seine Berechtigung. Und wir müssen ja nicht immer glauben, wir haben gleich die gesamtgeistige Wahrheit in einem Schwung, wir haben einen einzelnen Blickpunkt, geht ja gar nicht anders. Trotzdem ist in dem einen Blickpunkt, da das Geistige auch zugleich was einen ganzheitlichen Charakter hat, lebt trotzdem alles, aber auf halt besondere Art drinnen. Also das heißt, wenn ich eine, als Schöpfergott von mir aus eine Birke schaffe, dann wirkt das gesamte kosmisch-geistige darin, im Schaffen dieser Birke. Aber es wirkt auf besondere Art und es wirkt auf andere Art in der Eiche und in der Buche und so weiter und im Ahorn, wie auch immer. Aber ich kann nicht sagen, was ist richtiger. Das ist eine unsinnige Frage. Und das heißt, wenn etwas wirklich aus dem schöpferischen Erleben herauskommt, dann ist was dran. Die Frage kann nur sein, wie weit der Impuls halt herauskommt, wie weit es mir gelingt, den zu formulieren, was immens schwierig ist, weil dann muss ich es nicht nur bis ins seelische Erleben bringen, ich muss es bis in die Sprache hineinbringen. Schwierig genug schon ist, wirklich in klare Gedanken zu fassen, in klare Begriffe, weil das eigentliche Erleben ist, Erleben eben ganz lebendig, das ist noch nicht begrifflich wirklich, das ist eher bildhaft, bildhaft im weitesten Sinn jetzt. Weiß nicht, wenn Goethe die Urpflanze oder was erlebt, dann ist das nicht was im Grund, das kann ich nicht zeichnen, das kann ich nicht festhalten im Grund. Obwohl er es gemacht hat, er hat es mit ein paar Strichen festgehalten, aber das ist ein Hilfsmittel, das ist genauso sowas, was wir da machen. Wenn man es jetzt fertig sieht und keine Ahnung hat, um was da gegangen ist, fängt man überhaupt nichts damit an. Es hilft im Prozess des Darübersprechens und so weiter, das zu illustrieren in dem Moment. Und wenn ich das tue, dann erfüllt, hat es seinen Zweck erfüllt. Aber im Grunde ist das alles ja in Bewegung. Geistiges kann ich nicht in der Ruhe fassen. Und Das macht es halt aber dann wahnsinnig schwer, es in Begriffe zu fassen und es dann noch schwerer in Worte zu fassen. Und da kann natürlich schon sehr, sehr, sehr viel verloren gehen. Da geht sowieso sehr, sehr viel verloren, aber da können auch da sehr viele Fehler passieren. Aber am wenigsten passiert der Fehler noch im geistigen Erlebnis, wenn ich die entsprechenden Vorbedingungen geschaffen habe. Also Vorbedingungen sind halt, dass ich in der Selbsterkenntnis schon so weit fortgeschritten bin, dass ich meine Dinge, die meinen seelischen Herumgeistern trennen kann von dem, was da neu hereinkommen soll, dass ich das nicht vermische miteinander. Wir haben halt ein großes Mischmasch in uns im Seelischen und uns fällt es so schwer, das auseinanderzuhalten. Wir holen was Schöpferisches herein und schöpferisch heißt ja nicht, ich rechne am Reißbrett aus, wie das sein wird, sondern ich hole es durch den Willen herein, ich tue es und dann ist es da. Und ich kann es eigentlich erklären, höchstens nachher, nicht vorher. Ein Künstler kann nicht vorher sich ausdenken, wie mein Werk werden wird. Er kann sich Bedingungen schaffen. Er sagt, das und das will ich darstellen. Ich werde das auf einer Leinwand, na, diesmal mache ich es auf einer quadratischen, scheint mir angepasst. Ich lege von mir aus eine Dreiecksgeometrie dem ganzen Bild zugrunde. Aber das kann ich, das ist alles Kopf. Das ist nicht das eigentlich Künstlerische dran. Also wenn man das fürs Künstlerische ansieht, ist man am Holz weg. Aber in dem ganzen Rahmen schaffe ich jetzt was Neues hinein. Die Art, wie ich die Farben, die feinsten Nuancen der Farben setze und so weiter. Das macht es aus. Und wenn ich das also jetzt im Seelischen erlebe und aber nicht so gut das trennen kann von dem Seelischen, das ich schon mitbringe, das ich von mir habe, dann wird das Bild, das ich mir schaffe, immer irgendwie gestört werden. Ich muss das also sehr stark trennen können. Ich muss sozusagen wirklich schon im seelischen Erschaffungsprozess, also wo im Seelischen was entsteht, das wirklich als etwas Eigenes erfassen können und abtrennen von dem, was schon in mir drinnen ist. Man mischt aber so gern dann seine eigenen Lieblingsmeinungen und Sympathien und so weiter. Das mischt sich gern hinein in alles. Wenn ich zum Beispiel irgendeine geistige Wesenheit schildere oder was, dann ist, wenn man das sympathischer ist, dann schaut das Bild halt schon anders aus gern und so weiter. Und das müsste halt vollkommen raus. Da sind große Fehlerquellen drinnen. Und das heißt, da habe ich eine Riesenarbeit zu tun, kennenzulernen, wo sind da meine Präferenzen, wo sind meine Sympathien, wo sind meine Antipathien und so weiter. Das muss ich vollkommen in die Hand bekommen. Na, das ist die Geschichte mit den Nebenübungen irgendwo. Die tragen sehr dazu bei, das zu fördern als Nebenprodukt. Und also das ist, weil wir machen bei jedem schöpferischen Akt, machen wir im Prinzip also diesen ganzen Schöpfungsprozess im Kleinen wieder durch. Ich meine, wir müssen im Grunde dasselbe machen, was im Großen passiert ist. Bei jedem kleinen Ding müssen wir das im Kleinen nachvollziehen. Da ist alles wieder drinnen, wir gehen die ganzen Stadien irgendwo wieder durch. Bei jedem Ding, ich meine, wir bringen es halt jetzt zunächst einmal nur bis zum Seelischen herunter, weiter schafft man es in der Regel nicht. Es wird kommen, also dass wir es bis zum Ätherischen herunterbringen und irgendwann bis zum Physischen, dann gehen wir halt schon Richtung Ostervortrag, Auferstehung und diese Dinge. Ja, wenn es uns einmal gelingt, also so weit zu sein, dass wir unser Physisches, was aber nicht das Stoffliche ist, das haben wir ja schon oft gesprochen, Physisches und Stoffliches ist nicht dasselbe. Das eigentlich Physische wäre sinnlich nicht sichtbar. Das ist eigentlich erst dadurch sichtbar, dass es mit Stofflichem erfüllt ist und in dem Stofflichen liegt bereits ein Unterphysisches. Das erzeugt eigentlich erst diese sowohl sinnliche Sichtbarkeit als sinnliche Greifbarkeit und so weiter, das hängt mit dem Untersinnlichen dran, das dahinter steckt. Das mit den alemannischen Kräften, mit den asurischen Kräften und so weiter, mit denen hängt es das zusammen, dass das eigentlich sichtbar wird. Also eigentlich wäre das Physische nicht sichtbar. Es gehört also noch in den Bereich des Übersinnlichen in Wahrheit. Also wir können sagen, wir haben eine übersinnliche Welt. Übersinnliche Welt und wir haben eine untersinnliche Welt. So, und da, wo die zusammenstoßen, genau da ist unser sinnliches Erleben, da ist die sinnliche Welt. Das ist nur dieser sozusagen hauchdünne Streifen, wo sich die beiden berühren. Das ist die sinnliche Welt. Gäbe es die untersinnliche nicht, würden wir keine Sinneswelt erleben, sinnliche Welt. Daher ist also, das ist eben wirklich nur die Erscheinung, die dadurch zustande kommt, dass die zwei zusammenwirken. Die haben beide in gewisser Weise eine Realität. Das hat in Wahrheit keine Realität. Das ist ein Bild, das entsteht, indem sich das Übersinnliche am Untersinnlichen spiegelt.
Aber das gibt uns die Festigkeit.
Es gibt uns die Festigkeit, ja, natürlich. Das ist ganz wichtig. Also dieser ganze untere Bereich ist sehr, sehr wichtig. Im Positiven wie im Negativen. Es ist nicht nur negativ.
Wird ja eine Religion als die Unterwelt bezeichnet, oder?
Das ist ein sehr wesentlicher Bereich. Ich meine, da sind natürlich sehr gefährliche Kräfte drinnen, auch wenn sie herauskommen, wenn sie also an unrechten Ort erscheinen. Aber es sind zugleich notwendige Kräfte. Wir könnten uns hier nicht entwickeln und wir könnten hier vor allem nicht unser freies Ich entwickeln, wenn wir das nicht hätten. Das hängt also zusammen mit dem Zerstörungsherd, auch von dem der Steiner spricht, der im Menschen ist. Der nur unterhalb der Schwelle des Bewusstseins ist, der sitzt unterhalb des Erinnerungsspiegels sogar. Also das heißt, unsere Erinnerungen decken uns das zu. Und da ist ein Zerstörungsherd, der bis dorthin geht, dass Materie wirklich vollkommen aufgelöst wird. Einmal im Menschen. Also das heißt, zumindest jeder definierten Eigenschaft entgleitet wird, also ins Chaos gestürzt wird. Wie weit das geht, ist jetzt ein Spezialkapitel, aber da wird etwas aufgelöst.
Ist es zu speziell, oder weil ich das verstehe nicht ganz? Würde mich interessieren.
Naja, es ist ein sehr eigenes Thema, sage ich mal, um es irgendwie sinnvoll darüber sprechen zu können. Ich meine, es fängt im Kleinen damit an, schon, wenn man nur das nimmt als Banalstes, was wir besprochen haben mit den Ernährungskräften, die Stoffe ihrer Grundeigenschaft entgleitet werden. Das ist natürlich erst eine Stufe. Ich meine, es geht dann letztlich bis dorthin, dass auch das Gesetz von der Erhaltung der Materie nicht gilt. Das sowieso physikalisch auch nicht gilt, weil wenn es höchstens Energieerhaltungssatz, aber der gilt in dem Sinn dann hier auch nicht. Es gilt nur sehr wohl, die Nettosumme bleibt erhalten. Es verschwindet Materielles völlig aus der räumlichen Welt, es wird aber im gleichen Maße Neues hereingebildet. Das ist genau das. Wenn ein schöpferischer Impuls hereinkommt, passiert nämlich genau das. Also gerade dort, wo wir bei jedem schöpferischen Gedanken, den wir haben, passiert es, dass in der untersinnlichen Welt, dass da was aufgelöst, vollkommen aufgelöst wird. Und im gleichen Maße kommt aber etwas, entsteht etwas Neues. Das heißt, unterm Strich, die Bilanz ändert sich nicht. Aber trotzdem ist was verschwunden, völlig weg, und es ist was Neues gekommen.
In der untersinnlichen Welt?
Ja.
Bei dem Beispiel?
Ja, verschwunden. Ja, da unten. Mhm. Da unten. Das kann man sagen, er hängt mit dem materiellen Bereich letztlich auch zusammen, weil der ist eigentlich was Untersinnliches. Das Sinnliche ist nur die Oberfläche davon. Aber das, was uns als Materielles erscheint, hat ganz mit der untersinnlichen Welt zu tun.
da sind, da wirken luziferische, alemannische Kräfte, da wirken die Asuras drinnen, das wirkt alles da drinnen. Aber wenn ein schöpferischer Impuls hereinkommt, der schlägt auf jeden Fall ein bis da in uns einmal. Und es ist sogar, und das passiert im Grunde, wo kann es auf Erden passieren? Eigentlich nur im Menschen, weil nur der Mensch hat das Ich, durch das diese Kräfte hereinkommen können, die das bewirken können. Also bei den Tieren passiert es nicht, bei den Pflanzen schon gar nicht und im Mineralreich passiert es auch nicht, aber es passiert in gewisser Weise mit dem Erdplaneten insgesamt, aber auch letztlich nur bewirkt durch das Zusammenwirken aller Menschen.
Was hat das jetzt mit dieser Zerstörungswelle im Menschen auf sich jetzt genau?
Naja, da wird Materie sozusagen zerstört. Also wenn so ein Impuls hereinkommt, wird Materie zerstört.
Es ist wirklich Materie?
Wirklich Materie. Das heißt, alles, was mit Materiellen zu tun hat, verschwindet.
Aber natürlich nicht als Materie, ja, sondern als
Zerstört.
Nein. Der Punkt ist, es fällt äußerlich natürlich nicht, dass ich denke, gut, jetzt wird das auf den Augenblick, jetzt wird es immer leichter, oder weiß ich nicht, schwer gute Abmachungskurs, also viel schöpferische Impulse und ich kann so schauen, wie ein Kilo verliert. Nein, so funktioniert es nicht, weil im gleichen Maße, wo was zerstört wird, in genau im gleichen Maße wird etwas neu gebildet. Der Unterschied ist nur, dass da jetzt andere Kräfte drin sind. Das ist zwar äußerlich von mir aus auch wieder Eisen, wenn angenommen Eisen vernichtet wurde, es wird wieder Eisen gebildet und trotzdem hat das in seinen ätherischen und geistigen und astralischen Bestandteilen, die auch letztlich dahinter stecken, was anderes drin ist, das Eisen, das vorher da war.
Was individuell ist?
Etwas Individualisiertes, ganz genau, etwas Individualisiertes. Wir tun das eigentlich ununterbrochen, indem wir nur Nahrung aufnehmen und verdauen und wieder ausscheiden, geben wir eigentlich individualisierte Materie auf. Es geht gar nicht anders.
Das heißt, es wird durch den menschlichen Körper, das was du sagst.
Das geht durch den menschlichen Körper, richtig. Und nur durch den menschlichen Körper, beim Tier nicht. Weil da ist es sechstens was Gruppenseelenhaftes. Also da gibt es auch gewisse Veränderungen, aber die sind gruppenseelenhaft, aber nicht individuell.
Okay, also jetzt habe ich es noch. Also ich fülle es mit Informationen von mir.
Mhm.
Ja, Wasser,
ja, auch, ja, was ich, ja, natürlich. Und das hat Wirkungen. Das hat Wirkungen,
klar. Hängt das damit zusammen, dass sich der Mensch ja auch das Materielle sozusagen binden kann, durch seine fehlgeleiteten geistigen Impulse zum Beispiel?
Natürlich. Es kann die Gefahr bestehen, dass man da dran kleben bleibt, ja. Ja, ja. Sicher. Ich meine, gerade da unten sind auch die Kräfte, die den Menschen eben genau an dieses Untersinnliche binden wollen dann. Und
durch
egoistische Kräfte binden wollen. Ich meine, das wäre dann das, was eben jetzt gegen Ende der Erdentwicklung wird es dann wirklich vollkommen aufgelöst irgendwann. Der Weg ist ja der. Ich meine, wir haben gesprochen, es kommt. Also der Impuls aus dem Geistigen, dann entsteht als erstes was Seelisches, was Ätherisches, dann geht es langsam ins Physische, vom Wärmeelement, Luftelement, Wasserelement, Festes, in dem Zustand sind wir jetzt, aber es wird ja in nicht so ferner Zukunft die Entwicklung gehen, dass es wieder verschwindet aus der materiellen Erscheinung. Das heißt, es wird wieder ins Ätherische, ins Astralische übergehen, schließlich ins Geistige. Dann ist der Übergang zum nächsten planetarischen Entwicklungszustand. Das heißt, das Materielle wird einmal verschwinden. Ganz. Und dann, oder ja, eben auch ganz, ist eben jetzt die Frage, weil da sind die Widersacher, möchte natürlich jetzt sehr, sehr, sehr trauen, den Menschen an das zu binden. Und das führt dann dazu, dass ein Teil davon nicht aufgelöst wird. Das bildet dann letztlich die sogenannte achte Sphäre, von dem Steiner öfters spricht. Und bindet also dann Menschenkräfte auch dorthin. Aber der Mensch hat, glaube ich, die Aufgabe, das letztlich aufzulösen.
Kann man auch sagen, das wird verchristlicht.
Es wird verchristlicht dadurch, ja, ja. Verchristlicht kann man gleichsetzen mit dem, es wird also durch ein individuell Geistiges umgestaltet. nicht durch einen allgemeinen Geist. Ich meine, das ist der christliche Impuls, dass eben das, was früher als eine Quelle von oben kommt, jetzt durch durch viele Zentren heute, also so viele Menschen schöpferisch tätig sind, von dort überall kommt. Also von der Peripherie sozusagen, von vielen, vielen Zentren aus. Es wirkt zwar dieselbe Kraft, aber in individueller Weise aus verschiedenen Zentren. Das ist eine ganz neue Situation.
Also das Individuelle, was ich dann da habe, ne?
Ja,
das ist meines.
Das ist meines, ja.
Soll ich das wieder hergeben?
Ja, ja, ich meine, das ist eben was anfängt im Seelischen, wo wir gesagt haben, es zu verschenken. Das bezieht sich aber jetzt halt völlig unbewusst letztlich auch bis aufs Materielle. So blöd das jetzt gilt, ich meine, was durch unser Verdauung durchgeht oder so, verschenken wir an die Welt und das sind hoffentlich eben schöpferische Kräfte von unserem drinnen gewirkt und haben was anderes daraus gemacht. Das ist also auf diese andere Weise Dünger für die Welt sozusagen. Nicht nur in der äußeren Form, sondern in der besonderen Form, dass es individualisiert ist. Das kann man natürlich jetzt nicht im Chemielabor nachweisen, weil in der stofflich äußeren Form sieht man das nicht. Aber
Ich frage jetzt noch, bleibt etwas in der übersinnlichen Welt auch etwas in der
übersinnlichen Welt? Naja, sicher, weil übersinnliche Welt, da gehört das Ätherische dazu, gehört das Astralische dazu, da arbeiten wir sowieso, aber wir arbeiten eben bis da hinunter. Also auf dem ganzen Weg da, auf allen Zwischenstationen passiert was. Es wird also Seelenwelt umgestaltet, individualisiert, das heißt bereichert, durch Seelenkräfte, die wir hervorgebracht haben, individuell. Und die Ätherwelt wird bereichert durch schöpferische Impulse, die wir hereingebracht haben. Das wird bestimmen in der Zukunft, wie sich die ganze Lebenswelt weiterentwickelt. Wir haben einen Einfluss darauf. Und wir werden immer mehr einen bewussten Einfluss bekommen. Ich meine, unbewusst passiert sowieso schon. Unbewusst passiert es praktisch von Anfang an irgendwo, aber es wird immer bewusster werden. Und von diesen Dingen sind halt so Dinge wie Gentechnik oder was, das ist halt eine Karikatur davon in Wahrheit. Da tue ich da oft ja immer ein bisschen herumbasteln und habe weder Ahnung von den Greifen da oben noch von denen da unten. Das ist in Wahrheit das Problem.
Ich weiß nicht, ob es einpasst, die Frage.
Ja.
Aber ist es nicht so, dass diese gentechnischen Veränderungen sich irgendwann einmal dann wieder gegenseitig aufheben?
Ja, letztlich werden die Sachen sowieso aussterben, weil sie sind sowieso nicht lebensfähig in der freien Natur. Also die ganzen gentechnisch veränderten Produkte sind...
Aber sie stellen einen Haufen Schaden an.
Ne? Ja, sie stellen einen Haufen Schaden an. Das ist richtig. Und sie verdrängen vor allem andere Sachen. Und die andere werden ausgerottet im Zuge dessen.
Genau, aber diese Veränderungen, die auch so Kreuzreaktionen sind, die werden auch irgendwann einmal sich gegenseitig ausgleichen.
Oder? Ja, vor allem es wird sicher eben die Zeit kommen, muss uns gelingen, nicht wirklich auch, nicht nur immer zu bangen vor dem Artenaussterben oder sonst was, sondern was uns wirklich gelingen wird, neue Kräfte hereinzubringen. Aber da ist halt dann natürlich, wenn das in richtiger Weise passieren will, ist eben eine ganz starke moralische Kraft gefragt. Da geht es dann nicht nur um die technische Machbarkeit. Wie der, wenn es wirklich als schöpferischer Impuls hereinkommt, wie der wirkt, hängt dem Gott davon ab. Weil alles, was Unmoralisches hat, sprich, ist nicht eigentlich geistiger Impuls, sondern ist halt ein Ego-Impuls. Also das ist nicht das Schöpferische und das stört das ganze Werk dann. Und das heißt, ich habe Fehler drinnen. Also da gehört er, wobei Moral dann, wie gesagt, nicht ist irgendwer hat gesagt, so muss man es tun. Also es ist kein Glaubensbekenntnis oder sonst was, aber es ist, das ist dann in die eigene Verantwortung des Menschen gestellt. Und wir sind halt als Menschen, wie wir sind, haben wir einerseits diese Impulse, sonst wären wir kein Mensch, und wenn er nur so klein ist, aber andererseits haben wir sehr stark natürlich den Ego-Impuls. In uns brauchen ihn auch, aber es gelingt uns halt nicht immer, und er wäre nicht schädlich, wenn es uns gelingen würde, ihn vom wirklichen Ich aus in der Hand zu haben. Aber das ist halt nicht immer, manchmal ist es umgekehrt, da hat das Ego
uns in der Hand, beziehungsweise das Ich greift halt dann nicht ein oder nicht genügend ein. Weil diese Ego-Kräfte kommen schon vom alten Mond her, die haben schon eine viel längere Entwicklungsgeschichte hinter sich, die sind viel, viel stärker als das Ich noch. Das Ich tut sich dann wahnsinnig schwer, mit dem fertig zu werden. Also wir kratzen da erst so ein bisschen dran.
Ich denke dazwischen, vom Ich und Ego.
Ja, genau. Das ist die Schwierigkeit. Und wir stehen aber jetzt genau vor der Zeit, dass wir das auslocken müssen, was da greifen ist. Da sind eben genauso untersinnliche Kräfte drinnen, das heißt Negatives, Astralisches und so weiter, mit dem wir fertig werden müssen. Das ist das, was in der göttlichen Komödie mit der Hölle geschildert ist, zum Beispiel. Da sind wir genau in dem Bereich. Das ist eines der aktuellsten Dinge, die es geben kann, weil wir heute dort reinschauen müssen. Im Grunde. Wenn man also uns scheint, davor das zu betrachten und sozusagen anfangen, auch dorthin zu schauen, wo dieser Zerstörungswert ist in uns. Der aber andererseits die Chance für Neuaufbau wieder bietet, aber da muss man reinschauen, das ist wirklich erschreckend. Da haben wir es mit Kräften zu tun, die riesig sind und die unser kleines Ich noch irgendwie lenken muss und in den Griff kriegen muss. Und vor allem sehen wir dann, was wir an Schlacke noch aus der Vergangenheit mitschleppen, aus unseren früheren Inkarnationen, das ist gewaltig. Und jedes Mal, wenn wir auf Erden uns verkörpern, sind wir vor allem mit diesen Kräften auseinandergesetzt. Weil nach dem Tod legen wir den ganzen Mist, wenn ich das so sagen darf, so in der Erdenmondensphäre ab. Und nur das wirklich, was vergeistigt ist bereits, das kann aufsteigen. Weil eigentlich Astralisches kann ja nicht aufsteigen, sondern eigentlich steigt das auf, was bereits zum Geist selbst geworden ist. Also das heißt, was durchgeistigt ist. Das kann aussteigen. Der ganze Mist, der bleibt da. Aber wenn wir uns wieder verkörpern, dann tauchen wir genau in den wieder ein. Und natürlich auf jeden Fall in alle Träume, die mit unserer karmischen Vergangenheit zu tun haben. Die auf jeden Fall. Und da reinschauen ist unlustig. Da ist also die Schilderung in Dantes göttlicher Komödie ist halt so ein Hauch davon. Und aber eben zum Beispiel in der geistigen Schulung oder was anzugehen, ohne sich diesen Dingen zu stellen, ist fahrlässig. Ist wirklich fahrlässig, weil dann erzeuge ich nämlich nichts anderes, als dass etwas von diesen Kräften unbewusst, eben nicht voll bewusst, herauskommt. Und dann wird es gefährlich. Dann wird es sehr gefährlich. Weil da sind die Kräfte natürlich, die Zerstörungskräfte drinnen, die alles im Grund zerstören können. Also vor allem im sozialen Zerstören können, im seelischen Zerstören, ich rede jetzt nicht von einer Atompumpenexplosion oder sowas, das meine ich gar nicht, aber da sind immense Kräfte des Bösen, wenn man sie so nennen will, drinnen. Die Menschen eben dann einfach verleiten dazu, also ganz schreckliche Dinge zu tun. Das kann unter Umständen also auch durch eine fehlgeleitete geistige Schulung passieren. Fehlgeleitet heißt, dass der Mensch es selber nicht richtig in die Hand genommen hat. Dadurch kann das sehr wohl passieren. Oder es wird bewusst, also in schwarzmagischen Zirkeln wird es bewusst geschult. Gibt es auch. Oder es werden andere Menschen so beeinflusst. Und das Spektrum ist sehr breit. Also es fängt mit irgendwelchen psychologischen Dingen auch, wo man Menschen dazu bringt, hat bestimmte Taten auszuführen im Namen des Vaterlands oder sonst was auch immer, und sie so indoktriniert, dass genau diese Kräfte herausgeholt werden und die dann nehmungslos in ihrem Zerstörungs- und Tötungswillen sind. No, und davon erleben wir genug zurzeit. Also das ist Gegenwart, das ist absolut Gegenwart, da wirken diese Kräfte drinnen. Und das wird sicher nicht besser werden.
Ja, aber es gibt ja im Grunde keine öffentliche Schule jetzt für dieses Geistige, oder?
Ja, richtig. Ich meine, es ist alles öffentlich zugänglich, aber es sind halt wenige noch interessiert daran. Das heißt, es wird wahrscheinlich nichts nutzen, wenn jetzt in jedem Bezirk eine Philosophie-Schule aufmacht. Ich meine, vor allem, es kann auch natürlich nicht sein, dass es geht nicht um das Inhaltliche in Begriffen, sondern es geht darum, dass...
Ums Leben.
Ums Leben, ja. Im Leben. Ich meine, das Leben wäre die beste Schule. Ich meine, die Menschen müssen finden, dass wirklich dieses aufs eigene Individuum stehen. Und das aber nicht verwechseln mit dem Ego. Das ist die wichtigste Aufgabe heutzutage. Und das ist so, liegt so dicht beisammen. Naja, ich will das, ich stelle mir das so vor, und das ist aber alles nur Ego. Das Ich ist immer das, was primär das Interesse der anderen im Blickwinkel hat. Und das verliert natürlich nichts, muss man als Nachsatz sagen, ist eben nicht dieses sich nur verstäubern. Und wenn es wirklich aus dem Schöpferischen kommt, ist es eben genau, wie man das mit dem Bild mit dem Wasserglas gehabt hat, wenn ich es ausgieße, wird es immer voller. Das beim wirklich Schöpferischen, wenn es wirklich aus dem Ich herauskommt, ist nie die Gefahr des sich Verausgabens dabei. Im Gegenteil, es ist immer das immer reicher werden und das immer mehr geben können. Wenn ich es aus dem Ego heraus mache, es gibt da Menschen, die aus ihrem Ego heraus sehr hilfsbereit sind und alles tun für andere und dabei völlig zu erinnern selber. Aber sie fühlen sich halt besser, wenn sie glauben, wenn mein Ego loswerden. Das ist ihr Ding, aber wenn nichts was Schöpferisches hereinkommt, dann nutzt es den anderen nichts und ihnen selber schon gar nicht. Weil dann werden sie nicht voller, sondern immer leerer und immer kraftloser. Es gibt viel so Menschen, die aus besten Antrieb denken, es ist ein Ding, aber in Wahrheit ist es das Ego. Das sagt, ich halte mein eigenes Ego nicht aus, ich will es eigentlich, also ich verstehe alles in die Welt hinaus. Aber wenn nichts nachkommt, ist es für den, der es verströmt, schlecht und es ist für die anderen auch nicht gut, weil dann ich mit dem, was ich verströme, seelisch, auch den ganzen Müll nämlich auch mitschicke. Mit der besten Meinung. Also das ist auch was zu beachten ist. Nicht alles, was Altruismus ist oder als Altruismus erscheint und sicher gut gemeint ist und auf den ersten, zweiten, dritten Blick auch so erscheint, das kann eine ganz fatale Wahrheit sein und ganz die anderen Menschen in Wahrheit dann auf Dauer schädigen. Ich meine, wir sind eben heute in einem Zeitalter, wo die Dinge durchs Ich hereinkommen müssen. Ich meine, früher konnte man das machen, weil da ist halt, haben halt höhere Wesenheiten in uns hereingewirkt und haben geholfen, das zum Wachsen zu bringen, unser Seelisches. Das war aber noch nicht unseres, das ist noch nicht durchs Ich gegangen. Sondern da kommen die Impulse direkt ins Astralische, ins Seelische hinein. Das war in der Vergangenheit so. Und da gab es also diese Möglichkeit, durch diese vollkommene Hingabe und eigentlich Ausschalten des Ich, den Astralleib so zu bereichern, dass ich jetzt schenken kann aus dem heraus. Weil dort fängt es an. Die Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr. Das ist der Unterschied. Weil wenn, dann sind die gefällten Herrschaften drinnen. Mit Sicherheit. Da ist halt der Herr Luzifer oder der Herr Ariman drinnen. Oder noch was Schlimmeres. Das ist das Problem. Also, das heißt, es erfordert sehr, sehr viel Bewusstsein und nicht nur so eine Gefühlsaufwallung, sozusagen, ich will helfen. Das ist schön, das ist die Voraussetzung, aber das alleine genügt noch nicht. Es gehört also die Verantwortung dazu, zu sagen, wie weit kann ich das aus meinem Ich heraus wirklich tun? Das heißt, wie weit habe ich auch die Fähigkeit dazu, solches Seelisches zu produzieren, das heißt, sowas zu machen? Das ist wahnsinnig schwierig. Aber wir leben im Bewusstseinszellenzeitalter und wir müssen bewusst werden. Heute müssen wir bewusst werden, das nützt nichts. Die bestscheinendsten Impulse, wenn sie unbewusst passieren, sind auf Dauer schädlich. Heute. Sind auf Dauer schädlich. Kann bei vielen sagen. Sagt man, ja, das ist auf den ersten Blick sehr gut und schön und klingt alles wunderbar. Und trotzdem erkennt man dann oft Jahre später, aber warum führt das eigentlich in den Abgrund? Warum funktioniert das nicht? Warum bringt das eigentlich eher einen Nachteil dann für die Menschen als einen Vorteil? Dann liegt es daran, dass eben nicht dieser individuelle Impuls drinnen lebt. Und dass es einfach ein Verschenken von alten Kräften ist, die aber noch dazu, wie es bei den alten Kräften, wenn sie nur für sich dastehen, grundsätzlich ist, die korrumpiert sind. Da ist immer der Pferdefuß auch mit dabei. Das heißt, unter dem süßen Bonbon ist irgendwo ist ein fauler Kern drinnen. Und der kommt vielleicht erst später heraus. Also das ist unheimlich diffizil. Aber es kann auch, es geht auch jetzt gar nicht darum, von außen irgendwie andere zu benoten oder zu beurteilen. Du machst es gut, du machst es schlecht. Es geht nur darum, selber die Erkenntnis zu finden. In dem Maße, in dem man es bei sich selber findet, wird man es bei anderen auch erkennen. Aber letztlich geht der Weg nur da zur Eigenverantwortung. Anders kann man es nicht, man kann niemand befehlen sozusagen, das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Das, im freien Schöpferischen geht das nicht. Ich kann natürlich versuchen, wenn was zu schlimm wird, also das dem Einhalt zu gebieten, aber grundsätzlich muss jeder selber die Entscheidung treffen und finden, und dazu ist aber die entsprechende Erkenntnis notwendig. Also das wache Bewusstsein dafür, was spielt sich da wirklich in mir ab, was ist mein wirkliches Motiv, mit welchen Kräften kann ich arbeiten und so weiter. Das ist kein leichter Prozess. Ich meine, auch zu erkennen, das wäre der nächste Schritt, was liegt in meinem Schicksal irgendwo drin? Was ist mein Schicksalsweg? Das ist auch was. Ich muss im Einklang letztlich, wenn es funktionieren soll, irgendwo mit meinem eigenen Schicksalsweg gehen. Ich kann nicht sagen, ja, aber ich helfe der Welt, ich steige aus, mein Schicksalsweg, der führt zu nichts, der gefällt mir eh nicht. Ich helfe der Welt, ich mache ganz was anderes, das wird aber nicht gehen. Also manchmal ist es auch aus karmischen Gründen vielleicht nicht möglich, einen bestimmten Weg zu gehen oder bestimmte Dinge zu tun. Man darf das also nicht so abstrakt äußerlich sehen. Und dafür ein Gespür zu entwickeln, das ist wirklich eine so immense Forderung unserer Zeit. Dass man ein Gespür auch kriegt, wann bin ich so weit, es tun zu können. Ich meine, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass gewisse Dinge ja fast Jahrzehnte brauchen, bis so weit sind, dass das wirklich funktionieren. Die Idee hat man vielleicht schon 20 Jahre früher und man macht ein paar Anläufe und es wird nichts. Weil man einfach noch nicht die Reife dazu hat. Dann muss man halt warten. Und unter Umständen muss man aufs nächste Leben warten. Das ist auch kein Problem. Im Grunde. Ich meine, das soll jetzt keine Ausrede sein, werden wir schon sehen. Aber man muss sich bewusst sein, dass Dinge reifen müssen. Umgekehrt gehört die Geistesgegenwart, Schlagfertigkeit dazu, mit den Fähigkeiten, die man jetzt schon hat, auch wirklich jetzt zu handeln. Nicht da, eben das nicht zu verschlafen. Das ist schwierig. Naja, ein Riesenthema. Wir werden nächstes Mal schon den Ostervortrag haben. Ostern naht schon. Ostern naht. Ich habe nämlich heute nachgeschaut. Und dann sind, glaube ich, 2 Wochen Osterferien und dann ist der Günther dran. Gut, danke.
Danke.